Früher haben wir bei Prüfungen gelernt, was wichtig ist, nämlich Mut zur Lücke. Und diesen Eindruck habe ich heute Morgen auch. Ganz viele Lücken hier, aber es ist klar, ganz viele sind im Urlaub und es sei ihnen auch herzlich gegönnt. Und für die, die im Urlaub hier zuschauen, einen herzlichen guten Morgen auch von mir. Der Predigttext von heute Morgen, den habe ich der Perikope entnommen, also dem Vorschlag der evangelischen Kirchen zu diesem Sonntag. Und er passt auch gut zum, ich will mal sagen, Generalthema dieses Jahres. Da geht es ja, wir hatten einige Predigten zu diesem Thema von Daniel schon hier, es geht ja um Mission. Und ich rede also heute über etwas, von dem ich gar nichts verstehe. Ich lese mal den Text vor. Jesus ging ringsum in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und er rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie die austrieben und heilten alle Krankheiten und Gebrechen. Also aus meiner Sicht zwei große Themen, die heute besprochen werden. Das eine ist, wie gesagt, Mission und das andere ist eine unterstützende Tätigkeit zur Mission, nämlich die Heilung. Und ich weiß nicht, wie ihr den Text hört. Dieser Text regt mich eigentlich immer wieder an, darüber nachzudenken, wo stehe ich denn da? Und welche Anforderungen empfinde ich, wenn ich das lese, für mich selbst? Anders gesagt, kann ich das auch? Soll ich das auch? Und tue ich das auch? Das, was hier von den Jüngern gesagt wird. Denn als Jünger betrachten wir uns, glaube ich, ja doch alle, wenn wir Jesus nachfolgen. Und da komme ich natürlich wirklich absolut an meine Grenzen. Deshalb sage ich, ich verstehe gar nicht so viel davon, von dem, was ich heute sage. Aber ich habe heute Morgen was Wunderbares gehört. Selbst wenn wir worüber reden? Bitte? Wenn wir über Erdnussbutter reden, wenn ich hier vorne über Erdnussbutter predige, würdet ihr in euren Herzen wissen, was Gott von euch will. Und darauf muss ich jetzt heute Morgen also vertrauen. Erdnussbutter. Was fordert Gott von mir persönlich? Hier wird erzählt, dass Jesus die Menschen, die zu ihm gekommen sind, geheilt hat. Ganz einfach. Alles an Krankheiten und Gebrechen steht da. Und dann lese ich, und als er das Volk sah, jammerte es ihn. Es jammerte ihn. Warum das eigentlich? Er hat sie doch geheilt. Was gibt's denn da noch zu jammern? Ist jetzt alles in Ordnung oder ist alles nicht in Ordnung? Und so mancher, der von langer Krankheit geplagt ist, würde das wohl auch so sehen. Wenn ich nur gesund wäre, wäre alles gut. Wenn ich weiterlese, wird aber klar, das war nicht alles gut. Denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Gesundheit ist offenbar nicht das Wichtigste, auch wenn das immer wieder alle Leute sagen. Obwohl diese Menschen jetzt keine Krankheiten mehr haben, geht es ihnen immer noch schlecht, weil ihnen Orientierung und Hoffnung fehlt. Und das, dieses Fehlen von Orientierung und Hoffnung, scheint ein Leiden zu sein, was auch Jesus gar nicht so einfach aus der Welt schaffen kann. Er kann Blinde sehend machen, das gelingt ihm. Im Handumdrehen möchte man fast sagen, aber Hoffnung und Orientierung in ein Menschenherz zu pflanzen, das ist wahrscheinlich eine ganz andere Herausforderung. Und ich persönlich glaube, das hängt ganz einfach damit zusammen, das ist etwas, womit jeder Mensch selber beginnen muss, was nicht Gott in uns beginnt, sondern was jeder Mensch selber beginnen muss, nämlich die Suche nach Gott, dahin zu kommen, dass er begreift, ich bin nicht alles. Es gibt diese Notwendigkeit, mit meinem Schöpfer Kontakt aufzunehmen. Wenn wir das aber tun, dann lässt Gott sich finden. Aber zunächst, wie gesagt, geht es erstmal um Heilung. Kann ich das auch? Können wir das auch? Was bekommen wir denn an Wundern so hin? Wir könnten jetzt mal eine Umfrage machen, was wir so an Wundern hinkriegen. Welche Macht haben wir in dieser Angelegenheit? Können wir das oder doch nicht? So, wir können uns dieses Bild vorstellen, hingehen, hinstellen, Hand auflegen und sagen, sei gesund. Dazu fehlt mir etwas. Aber was fehlt? Ist es das Selbstvertrauen, das Gottvertrauen, ein Stück ursprüngliche Naivität? Ja gut, für Kranke beten, Gott darum bitten, dass ein Kranker gesund ist, wird. Das ist nicht wirklich ein Problem. Das, denke ich, können wir schon, so nach Jakobus 5. Aber als wirklich als Heiler auftreten für Menschen, von denen wir wissen, sie kennen Gott auch gar nicht oder wenig von ihm. Dazu fällt mir dann aber Gott sei Dank auch eine Szene ein, in denen ein Mensch zu Jesus kommt und davon berichtet, dass die Jünger seinen Sohn eben nicht heilen konnten. So sehr sie es auch versucht haben. Und damit ist für mich klar, es geht beim Heilen nicht um Können einer Person, sondern es geht immer um ein Wunder Gottes. Und da merke ich, Heilung geschieht nicht deshalb, weil wir es halt können oder nicht können, sondern es geschieht da, wo Gott entscheidet, dass sein Reich spürbar und sichtbar wird. Und Heilung ist so also ein Geschenk Gottes. Und Gott entscheidet über die Notwendigkeit, ob wir als Werkzeuge für ihn als Heiler auftreten können oder nicht. Und von Paulus wissen wir, dass er eben von seinem Stachel im Fleisch, wie das formuliert wird, eben nicht frei wurde. Manchmal entscheidet Gott offenbar, es ist besser, nicht gesund zu werden. Und die Geheilten aus dem Neuen Testament sind letztlich allemal auch alle gestorben, soweit ich weiß. Also wir haben es nicht wirklich in der Hand. Das ist nicht machbar. Und auch der Weg, auf dem Heilung geschieht, ist von uns nicht programmierbar. Heilung ereignet sich, weil Gottes Nähe spürbar ist. Das kann auch ein Chirurg sein, der von Gott seine Begabung zum guten ärztlichen Handwerk geschenkt bekommen hat. Oder es kann eine gute Freundin sein, die dich in einer depressiven Stimmungslage begleitet, dir zuhört, dich aufrichtet. Auch das ist Heilung. Ein Geschenk, in dem Gott selbst anwesend sein kann. Oder dann eben doch vielleicht bei Menschen, die von Gott sich beauftragt fühlen, mit Handauflegung und Gebet Kranke zu heilen und bei denen das augenscheinlich sogar gelingt. Denn dass es so etwas gibt, das will ich überhaupt nicht bezweifeln. Das habe ich persönlich selbst schon erlebt, sowohl passiv, indem ich geheilt worden bin durch Handauflegen, als auch aktiv, indem ich wirklich die tiefe Sicherheit hatte, wenn ich jetzt etwas sage, das passiert und es ist passiert. Aber das ist nicht mein Können und meine Leistung und auch eigentlich nicht wirklich meine dauerhafte Gabe oder sowas, sondern es ist ein Geschenk, in dem Gott selbst anwesend ist. Offensichtlich ist Gesundheit also nicht das Wichtigste. Es geht Jesus in diesem Text, den wir gelesen haben, um viel, viel mehr. Er will die Menschen aus der Gewalt des Teufels retten. Darum geht aber hin und predigt und sprecht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Sprecht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Mit diesem schlichten Auftrag endet dieser Predigtabschnitt. Den habe ich jetzt nicht mit vorgelesen, der kommt erst im 7. Vers im nächsten Kapitel. Das klingt irgendwie aber nach einer großen Tat. Ist aber irgendwie auch in der Größe etwas abstrakt. Sich morgens früh, wie ich das gestern Morgen gemacht habe, zum Bäcker zu gehen, sich in die Schlange zu stellen und sagen, das Himmelreich ist herbeigekommen, ist vielleicht auch nicht die richtige Methode. Es ist wahrscheinlich wirklich keine gute Idee. Worum geht's also? Machen wir uns lieber als Arbeiter, als Helfer in die Ernte, so wie Jesus formuliert hat. Es geht also wirklich hier um Mission. Damit bin ich beim zweiten Thema. Nach der Predigtlesung des heutigen Tages wurde mir eigentlich klar, dass ich in einer Versuchung stehe, mit völlig falschen Motiven an so etwas wie Mission heranzugehen. Wenn mein Motiv ist, dass unsere Gemeinde wächst, dass die Finanzlage unserer Gemeinde besser wird durch mehr Beiträge, wenn es mein Motiv ist, dass ich versuche, die Zukunft dieser Gemeinde abzusichern, damit wir nicht aussterben, was ja vielen Gemeinden passiert im Moment, dann ist das sicher das falsche Motiv. Wir treiben Mission auch nicht, oder wir wollen nicht missionieren mit dem Hintergedanken, wenn wir viele Menschen gewinnen, dann machen wir alles richtig. Wisst ihr, was ich meine? So dieses Gefühl, alles gut, wir haben ja Zuwachs, wir expandieren und damit ist das, was wir tun, bewiesenermaßen als Frucht etwas Positives und Gott wird zufrieden sein mit mir. Das darf es auch nicht sein. Diejenigen, die Jesus damals gesehen hat, waren Menschen, denen es vielleicht gar nicht so schlecht ging nach außen hin. Aber Jesus heißt es, als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus guckt hin und sieht, in was für einer Lage sich die Menschen befinden. Er blickt tiefer als die, die er ansieht, es selber überhaupt ahnen und empfinden mögen. Verschmachtet sind sie, zerstreut, ohne Hirten. Nein, ich glaube, diejenigen, von denen Jesus das damals sagte, mussten sich deshalb nicht unbedingt schlecht fühlen. Genauso wenig, wie sich die Leute in unserer Umgebung, die von Christus nichts wissen, schlecht fühlen müssen. Sie mögen das als ganz normal empfinden, ihr Leben ohne ihn, den guten Hirten, zu führen. Sie mögen das als ganz normal empfinden, ohne Gottes Wort auszukommen. Sich treiben zu lassen von dem, was alle anderen doch auch machen, mögen alle mal genug Spaß an ihrem Leben zu haben, vielleicht sogar mehr als ich, als frommer Christ. Doch wenn wir die Menschen in unserer Umgebung mit den Augen Christi betrachten, dann gilt es für sie eben doch genau so, wie es damals Jesus die Menschen zu seiner Zeit gesehen hatte, was er damals festgestellt hatte. Sie sind verschmachtet, geistlich am Verdursten und Verhungern. Selbst wenn sie sich selber vielleicht für ganz religiös halten, esoterisch angehaucht sind oder ihre Sehnsucht nach Leben auf alle möglichen anderen Weisen zu stillen versuchen. Verstreut sind sie, ohne guten Hirten, auch wenn ihnen in der Moschee beispielsweise doch scheinbar so klare Anweisungen für ihr Leben gegeben werden. Auch wenn sie einen großen Freundeskreis haben, wahrlich nicht unter Einsamkeit leiden. Und dennoch, Christus zerreißt es das Herz, wenn er die Menschen hier in Oberramstadt sieht. Das kann er kaum mit ansehen, wie so viele von ihnen in ihrem Leben in die Irre gehen. Wenn er sieht, wie viele Menschen ohne Hilfe, ohne Trost bleiben. Und wenn wir so mit den Augen Jesu auf all diese Menschen blicken, dann merken wir es von alleine, dass wir eigentlich in unserer Gemeinde nicht einfach so sitzen bleiben können und uns daran erfreuen können, dass es uns hier so gut geht und wir uns alle miteinander so gut verstehen, dann merken wir von allein, dass wir unser Augenmerk nicht auf alle möglichen Erkenntnisdebatten und Strukturreformen richten können und sollen, sondern einfach wahrnehmen sollen, was hier bei uns eigentlich los ist. Da drohen Menschen, verloren zu gehen, ewig verloren zu gehen. Und wir haben die rettende Botschaft, diese Botschaft, die diese Menschen wirklich brauchen. Jesus sieht das, es jammert ihn. Die Ernte ist groß, sagt Christus. Aber er hält nichts vom Gejammer über schrumpfende Kirchenzahlen oder vom Klagen darüber, dass es doch immer schwieriger wird, an die Leute heranzukommen. Die Ernte ist groß hier im Odenwald. Weite Teile der jüngeren Generation wachsen mittlerweile ohne jeglichen Kontakt zum christlichen Glauben auf. Millionen Menschen gibt es bei uns in Deutschland, im sogenannten christlichen Abendland, die wirklich ganz wenig Ahnung haben, worum es eigentlich geht. Ich finde das immer erschreckend. Ich sehe gern Quiz-Sendungen. Und wenn da mal eine Frage aus der Bibel kommt, dann ist Josef der Mann von der Eva oder irgend sowas, weil es die Leute einfach nicht wissen. Sonst wissen sie, welcher Fußballspieler 1936 welches Tor geschossen hat. Aber darüber wissen ganz viele ganz, ganz wenig Bescheid. Jesus sagt uns, was wir tun sollen. Christus sagt nicht, die Ernte ist groß, packen wir es an. Hier sagt Jesus, etwas, was ich gar nicht erwartet hätte. Er sagt nicht, jetzt packt ordentlich zu, es gibt viel einzufahren, sondern bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in die Ernte sendet. Die Sendung zur Mission geht also von Gott aus. Mission ist kein Unternehmen, das wir durchführen, das wir in den Griff bekommen können, sondern wir sind darauf angewiesen, dass Gott sendet, dass er Arbeiter in die so große Ernte schickt, auch hier in Oberramstadt. Es beginnt also mit Gebet. Und ich fand es sehr schön, dass der Uli Tobias jetzt, ihr habt wahrscheinlich die Mail bekommen in der letzten Woche, zu diesem Gebetsabend, der jetzt regelmäßig stattfinden soll, aufruft. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was dabei berücksichtigt werden sollte, dass wir zusammenkommen, um über Arbeiter in die Ernte zu bitten. Es kann natürlich dann durchaus sein, dass wir selber als Arbeiter in die Ernte geschickt werden. Wer denn sonst? Es sind die Jünger, die Jesus in die Ernte schickt. Es hat mich auch erschreckt zu lesen, dass immer weniger junge Leute sich bereit erklären, zum Beispiel in unser Seminar nach Elstal zu gehen und sich auszubilden zu lassen zum Pastor. Möglicherweise wird es so sein, dass wir ähnlich wie in den Landeskirchen demnächst auch Gemeinden zusammenlegen müssen, weil es keine Pastoren mehr gibt für die einzelnen Gemeinden. Arbeiter in die Ernte schicken. Aber es geht nicht nur um Hauptamtliche. Es gab mal diesen berühmten Satz, vielleicht kennen den die Älteren noch, in meiner Kindheit wurde der oft in den Gemeinden gesagt, jeder Baptist ein Missionar. Wäre eigentlich der Job. Geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern, lehrt sie halten, alles, was ich euch geboten habe. Das ist der Auftrag Jesu an seine Jünger, ganz einfach. Bittet den Herrn, dass er Arbeiter in seine Ernte sendet. Bittet ihn um der vielen Menschen willen, die das Evangelium brauchen. Und wozu brauchen wir diese Arbeiter? Christus ergreift hier am Schluss unserer Predigtlesung selber die Initiative und beruft die 12 Apostel. Das kommt jetzt nach dem Text, den ich vorgelesen habe. Da werden sie alle namentlich aufgeführt, aber darüber wollte ich heute eigentlich nichts sagen. Er schenkt ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Vollmacht, um Menschen zu heilen. Nein, der Dienst der Menschen, die Christus in diese Arbeit ruft, besteht nicht darin, Entertainer oder theologischer Chefberater oder Trainer zu sein. Dieser Dienst ist vor allem immer wieder ein Kampf. Ein Kampf mit den Mächten, die Menschen von Christus fernhalten wollen. So verstehe ich das mit diesen bösen Geistern, die hier angesprochen werden. Es sind diese Mächte, die Menschen von Christus fernhalten wollen, sie endgültig verschmachten lassen wollen. Und diesen Kampf können wir eben nicht alleine führen und gewinnen. In diesem Kampf können wir nur mit der Vollmacht bestehen, die Christus hier den Aposteln schenkt. Aber er schenkt sie ihnen auch. Wir können darum bitten und bekommen sie auch, wenn wir in diesen Dienst gestellt werden. Kampf mit den gottfeindlichen Mächten, ohne Gewalt, allein mit der Waffe des Wortes, um Menschen mit der Liebe Christi zu erreichen. Darin besteht die Aufgabe der Arbeiter in der Ernte. Und Gott schenkt diese Vollmacht, denke ich, immer nach Bedarf. Er gab ihnen diese Vollmacht, damit sie etwas tun, nicht damit sie vollmächtig sind. Und hier bin ich wieder beim Beten. Es handelt sich ja bei dieser Vollmacht, wenn ich es dezidiert mal sehe, um verschiedene Gaben des Geistes, die wir dazu brauchen. Da geht es um Lehrfähigkeit, da geht es um Erkenntnis der Situation, in der sich Menschen befinden. Da geht es darum, Geister zu unterscheiden. Es geht darum, auch zu heilen. Und es geht vor allen Dingen darum, diese Liebe zu den Menschen zu empfinden, wie Christus sie empfunden hat. Das sind alles Dinge, die in der Bibel immer wieder in Bezug auf den Heiligen Geist genannt werden. Und diese Gaben oder Geschenke des Geistes, die können wir erbitten von Gott. Da sind wir also wieder beim gleichen Thema. Das Bitten um Arbeiter in die Ernte hat ganz viel mit diesem Bitten um diese Gaben zu tun. Und Gottlob sieht es Christus selber, dass auch diejenigen, die er mit diesem besonderen Dienst in die Ernte geschickt hat, immer noch viel zu wenig sind. Und dass diese Arbeiter weitere Mitarbeiter brauchen, noch und noch, angesichts der reichen Ernte, die vor uns liegt. Und Gottlob gibt es auch bei uns in der Gemeinde viele, die diesen Dienst tun und sich zu den Menschen begeben, wie Christus es damals auch getan hat. Christus hat nicht nur darauf gewartet, dass die Leute irgendwann mal zu ihm kamen. Er ging ringsum in alle Städte und Dörfer, heißt es hier, predigte und heilte dort. Tun wir es ihm immer wieder nach. Gestärkt durch die Gabe seines Geistes, gestärkt durch sein Wort. Und fragen wir nicht danach, was das für uns und unsere Gemeinde und unsere, ja, unsere Gesamtkirche bringt. Das kann uns allemal egal sein. Darum soll sich Christus selber kümmern. Schauen wir einfach auf die Leute, auf die Menschen, die einen guten Hirten brauchen. Liegen wir Gott weiter in den Ohren mit unserer Bitte um Arbeiter und lassen wir uns selbst rufen, wenn Gott das möchte. Wir können Zeugen seiner Liebe sein bei denen, die Christus noch nicht kennen. Die Ernte ist groß. Natürlich stellt sich, davon bin ich auch ausgegangen, für mich auch immer bei diesem Text diese Frage, bin ich selbst bereit, Arbeiter in der Ernte zu sein? Wo will Gott mich gebrauchen? Und es geht mir dabei wirklich nicht um Leistung, dass ich irgendetwas tue, damit ich einen gnädigen Gott finde. Diesen gnädigen Gott habe ich schon. Ich lebe aus und in seiner Gnade. Das soll ganz klar gesagt sein. Es geht nicht um Aktion, die dringend notwendig wäre. Aber wo will mich Gott gebrauchen? Diese Frage stelle ich mir halt. Und vielleicht stellen sich die heute Morgen auch ganz viele von euch. Meine Antwort wäre zunächst erstmal beim Beten allemal. Das kann jeder tun. Das ist nicht sonderlich aufwendig. Für sich alleine oder auch in einer Gruppe können wir zusammenkommen zum Beten, damit Gott Arbeiter in die Ernte sendet. Und so will er mich eben auch gebrauchen zu verschiedenen Dingen. Es geht darum, das Evangelium vom Reich Gottes zu predigen. Das kann geschehen mit und ohne Worte. Das kann geschehen, indem ich rede oder indem ich wirklich so lebe, dass die Leute fragen, warum lebst du so? Es geht darum, den Menschen um mich herum echte Heilung der Seele zu vermitteln. Und das können wir tun in der Vollmacht, die Gott uns schenkt. Ich möchte mal zusammenfassen. Eigentlich braucht es zuerst immer mein Gebet. Es ist wichtig, darum zu beten, dass ich Jesus nachahme, dass ich es lerne, meinen Nächsten mit den Augen Jesus zu sehen. Das ist das eine. Dann ganz praktisch, wie es im Text heißt, darum zu bitten, dass Gott Arbeiter in die Ernte sendet. Und falls er mich selber damit meint, auch darum zu bitten, diese Vollmacht zu bekommen für mich und für jeden von euch, um Menschen zu Jesus führen zu können durch Reden, Handeln und Leben. Das wollte ich euch heute morgen sagen. Amen.